Wir hören zur Predigt aus dem ersten Buch Mose im dritten Kapitel. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weib: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weib: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weib: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weib sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke und Felle und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Liebe Gemeinde, Wenn man eine Bibel in die Hand nimmt und sieht einmal, aus wie vielen Seiten sie besteht, und dann die ersten 11 Kapitel, die sogenannte Urgeschichte, aus der wir gerade gehört haben, dagegen sieht, dann sind das ganz, ganz wenige Seiten zu der großen Fülle dessen, was da noch alles im Alten Testament und im Neuen Testament kommt. Und doch, liebe Gemeinde, sind diese ersten Kapitel der Heiligen Schrift wohl so interessant, dass sie immer wieder auch Grund zur Auseinandersetzung und Meinungsverschiedenheit sind. Die Schöpfungsgeschichte und die mit ihr verbundene Urgeschichte der Menschen mit dem Sündenfall, der ja heute im Mittelpunkt steht, dient immer wieder heftigen Diskussionen. Manchmal werden diese Worte sogar missbraucht. Missbraucht von denen, die sie abtun als ein Märchen, als eine Legende aus längst vergangenen Zeiten, die nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Missbraucht aber auch manchmal von den sogenannten ganz frommen, liebe Gemeinde, die nun meinen, dieser Bericht sei eine Reportage dessen, was mal irgendwann geschehen ist, und es käme nur darauf an, in der Welt durchzusetzen, dass alles auch wirklich genauso gewesen ist, wie es da steht. Die Wahrheit, liebe Gemeinde, die Wahrheit, um die es wirklich geht, ist viel mehr als die Frage danach zu fragen, was war irgendwann einmal. Die Erzählung vom Sündenfall und die ganze Urgeschichte überhaupt der ersten Kapitel der Heiligen Schrift, sie haben ihre Wahrheit in den Aussagen über uns Menschen und unser Verhältnis zum Schöpfer, der uns geschaffen hat. Wer deshalb versucht, die Urgeschichte des Menschen sowohl auf der einen Seite beweisen, als auch auf der anderen Seite widerlegen zu wollen, lenkt ab von der eigentlichen Botschaft, die dieses grundlegende Wort Gottes mitteilt. Urgeschichte, das heißt immer, dass es um das Urverhältnis des Menschen zu Gott geht, zu seinem Schöpfer. Und mögen diese Erzählungen auch uralt sein, ihr Inhalt und ihre eigentliche Wahrheit ist und bleibt gültig und immer aktuell. Es lohnt sich deshalb auch heute Morgen zu Beginn dieser Fasten- und Passionszeit näher hinzuschauen und nach diesem Grund der Wahrheit zu suchen. Ihren Höhepunkt hatte, um nur noch einmal daran zu erinnern, die Schöpfungsgeschichte im vorangehenden zweiten Kapitel des Buches Genesis oder des ersten Buch Mose, wie wir sagen, gefunden. Mit der Erschaffung der Frau vollendet Gott den Menschen und damit sein Schöpfungswerk. Und ich betone das, mit der Erschaffung der Frau vollendet Gott die Schöpfung des Menschen. Und beide zusammen, Mann und Frau, sie leben nun sorgenfrei im Garten Eden. Wer könnte da, so ließe sich fragen, wer könnte da das Glück solch paradiesischer Unbekümmertheit stören? Das Verhängnis beginnt ausgerechnet zwischen diesem Glanzstück der Schöpfung der Frau und der Schlange. Die Schlange, so heißt es wörtlich, sie war klüger als alle anderen Tiere, und Luther übersetzt es mit listiger, wobei der negative Beigeschmack des Wortes listig heute im Hebräischen so gar nicht gegeben ist, sondern heißt listig dort immer auch klug, klug und gescheit. Und unsere Erzählung bemerkt, dass auch Gott die Schlange geschaffen hat. Und die große Frage, liebe Gemeinde, ob nun die Schlange hier das Böse, ob nun die Schlange hier den Teufel, ob nun die Schlange hier den Satan repräsentiert oder nicht, auf die lasse ich mich nicht ein. Was nun geschieht, ist mir viel wichtiger. Hier in der Versuchungsgeschichte, und es ist beispielhaft für uns Menschen an und für sich. Mit ihrer falschen Behauptung gibt die Schlange der Frau erst einmal Gelegenheit, sich gedanklich mit dem Verbot Gottes zu beschäftigen, denn das tut sie vorher gar nicht. Sie nimmt es nämlich so hin, dass von diesem Baum nicht gegessen werden soll. Und deshalb verteidigt die Frau auch zuerst das Gebot Gottes und weist die Aussage der Schlange von sich und zurück. Doch die Verlockung, liebe Gemeinde, die Verlockung, klug zu werden, Gutes und Böses, Natürliches und Schädliches, Nützliches und Schädliches vom Menschen selbst und für den Menschen erkennen zu können, diese Verlockung macht sie schwach. Und das Verrückte daran ist, liebe Schwestern und Brüder, das Verrückte daran ist, eigentlich braucht sie diese Fähigkeit der Unterscheidung gar nicht. Denn sie lebt ja im Paradies. Sie muss nichts entscheiden und muss nicht klug sein. Aber die Verlockung des Unbekannten ist stark. Sie reizt. Und die Schlange beruhigt das Gewissen. Ihr, so sagt sie, ihr werdet keineswegs sterben. Und irgendwie hat sie ja auch recht. Wird denn Gott seine Geschöpfe gleich wieder sterben lassen? So schlimm, so denken wir Menschen doch meistens, so schlimm wird es schon nicht kommen. Und so pflückt die Frau die Frucht. Den Mann beteiligt sie, der wiederum isst wie die Frau, ohne irgendetwas dagegen einzuwenden. Genau genommen alles ganz unspektakulär, tritt hier das Böse so ganz einfach, fast nebenbei in die Welt. Es wird begünstigt durch die Verdrehung von Tatsachen durch die Schlange und das Misstrauen gegenüber Gott, das die Schlange in das Herz der Frau sät. Letztendlich erliegt die Frau dem Wahn, das paradiesische Leben ohne Gott oder gar ohne ihn optimieren zu können. Der Mann, er setzt dieser Versuchung überhaupt nichts entgegen. Der Mann erweist sich hier, liebe Gemeinde, und das meine ich allen Ernstes, wie so oft in der Weltheitsgeschichte, als schwach und ohne jeden Charakter. So, liebe Gemeinde, so sind wir Menschen. Kein Paradies kann uns zufriedenstellen. Das ist die Botschaft heute. Die große Liebe, sie wird langweilig. Wir haben uns auseinandergelebt, heißt es dann nach 10 Jahren, bei manchen schon nach 2 Jahren. Der Wohlstand, er bringt Unzufriedenheit. Noch nie waren unsere Gehälter, unsere Renten, unsere Einkünfte, die Massen, die wir vererben, so hoch in unserem Land wie jetzt. Und trotzdem klagen alle. Und was wir haben, macht uns nicht glücklicher. Und wenn Gottes Gebote unserem Leben und unserer Lebensqualität abträglich erscheinen, schaffen wir sie auch gerne einmal ab, selbst mit dem Segen der Kirche. Besser noch, wir verdrängen Gott ganz aus unserem Leben. Aber auch wenn wir das nicht tun, und wir wollen das ja nicht tun, sonst wären wir nicht hier. Eines ist klar: Keiner von uns kann sündlos durch das Leben gehen. Wir alle sind verführbar. Das ist die erste große Wahrheit, die uns die Geschichte vom Sündenfall vor Augen führt. Sehen wir weiter genau hin. Im Paradies leben die Menschen mit Gott aufs Engste verbunden zusammen im Garten Eden. Nach dem Sündenfall gehen sie Gott aus dem Weg, höchst interessant. Vorher innigste Gemeinschaft, nach dem Sündenfall gehen sie Gott aus dem Weg. Sie verstecken sich. Doch so gut ihr Versteck auch sein mag, Gott findet sie. Adam, der von Gott zur Rechenschaft gezogen wird, er verrät sich wie ein Kind. Dieses Verstecken, liebe Gemeinde, die Flucht vor Gott, kennzeichnet den Menschen bis heute. Gerade heute. Wenn ich es einmal auf unsere Zeit beziehe, dann ist es ja fast normal geworden, sich vor Gott zu verstecken. Der Glaube wird als eine reine Privatsache immer und immer mehr verdrängt. Die Kirchenaustritte, liebe Gemeinde, sie häufen sich. In der römisch-katholischen Kirche sind sie im letzten Jahr explosionsartig nach oben gestiegen. Die Säkularisierung, das heißt die Entfremdung vom christlichen Glauben und unseren Wurzeln, schreitet massiv, massiv voran. In den letzten Jahren in immer schneller werdendem Tempo. Doch, liebe Gemeinde, das ist die Botschaft heute. Die uralte und wahre und immer noch aktuelle Botschaft, dass Gott niemand entfliehen kann. Im Gegenteil, weil Gott immer auf uns zukommt, ist Flucht vor ihm unmöglich. Ja, Gott lässt sogar unsere Selbstrechtfertigung zu. Und wie im Leben schiebt schon Adam die Schuld auf seine Frau. Die wiederum schiebt die Schuld auf die Schlange. Dabei kommen mir einige Fragen. Können wir Menschen eigentlich letztendlich verantwortlich gemacht werden für das, was wir tun? Bestimmen uns nicht gerade die Umstände, in die wir hineingeboren werden, die Menschen, mit denen wir leben und die uns geprägt haben, so sehr, dass eigentlich sie schuld sind? Meine Eltern sind schuld und die Großeltern sind schuld und die Lehrer sind schuld, der Pfarrer ist schuld, die Politiker sind schuld. Und am Ende ist Gott doch an allem schuld. Das Weib, so sagt Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von der Frucht. Gott ist am Ende immer schuld. Wir haben stets das Bedürfnis, uns selbst zu entlasten. Wir schieben den schwarzen Peter weiter. Doch Gott geht auf dieses Spiel nicht ein. Er zieht jeden von uns zur Verantwortung. Und wie tut er das? Die Antwort Gottes in der Urgeschichte erzeigt auch hier ihre ewige Wahrheit. Wenn ihr Menschen, so ist die Botschaft, wenn ihr Menschen schon so sein wollt wie Gott, mit der Fähigkeit, Gutes und Böses, Nützliches und Schädliches zu unterscheiden, auf dieser Welt sozusagen schöpferisch zu wirken, dann lebt auch mit allen Konsequenzen. Und das heißt klipp und klar, mit den Gefährdungen und Schwierigkeiten des Lebens zurechtzukommen und die Folgen der Sünde zu tragen. Der Strafspruch Gottes über die Schlange ist hier wieder ein immer gültiges Beispiel. Feindschaft wird sein zwischen ihr und der Frau und ihren Nachkommen. Gemeinsame Täterschaft, liebe Gemeinde, entzweit. Ein beliebtes Motiv in vielen Krimis. Am Ende werden die Komplizen, die nur ein Verbrechen vereint, sich gegenseitig verraten, einer den anderen in der Hoffnung, dass dabei immer der andere der Blöde ist. Die Urgeschichte lehrt uns, für den Menschen kann es jetzt nur noch ein Leben auf dieser gefallenen Welt geben und nicht mehr im geschützten Paradies. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, sagt Gott zu Adam. Er wird nun selbst für sein Leben arbeiten müssen und er wird dazu fähig sein, weil er von dem Baum der Erkenntnis gegessen hat und jetzt selber klug ist und listig ist und schlau. Und wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Etwas von Gottes Eigenschaften zu besitzen, liebe Gemeinde, schaffen und erkennen zu können, bringt eben auch Mühe und Schmerz mit sich und Versagen. Je höher unsere Erkenntnis ist, desto tiefer blicken wir auch in die Abgründe dieser Welt und der Menschheit. Damit müssen wir leben. Und das Wort vom Tod? Du bist Erde und sollst zur Erde werden. Es erweist sich, liebe Gemeinde, in einer Welt, wie sie nun einmal ist, als ein Segenswort für die Schöpfung. Ja, ihr habt richtig gehört. Dass wir Erde sind und wieder zur Erde werden, das heißt, dass wir auf dieser Welt sterben müssen, ist ein Segenswort. Dass der Mensch ja nicht vom Baum des Lebens äße, sagt Gott. Furchtbar, liebe Gemeinde, würden Menschen wie Adolf Hitler oder Stalin ewig leben können. Auch bei zunehmender Erkenntnis bleibt aber der Mensch, und das hebräische Wort dafür ist Adam, auch bei zunehmender Erkenntnis bleibt Adam, was er ist, Geschöpf aus Erde gemacht. Es ist nicht die Bosheit Gottes, dass er uns das Paradies versperrt, uns den Baum der Erkenntnis vorenthält. Nein, der Mensch hat die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen, er verträgt das Paradies nicht mehr. Was uns bleibt, ist die Erinnerung und die Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, dass wir eigentlich besser leben könnten. Die Schlange, hat sie also doch recht gehabt? Adam und Eva natürlich, sie sterben wirklich erst einmal nicht, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und auch die Strafen fielen weniger krass aus, als es zu erwarten gewesen wäre. Gott lässt nämlich seine Geschöpfe, so sehen wir, so schnell nicht fallen. Im Gegenteil. Die bildhaft und symbolischen, verletzlichen Schürze aus Blättern, sie tauscht der liebevolle Gott mit strapazierfähigen, robusten Lederschürzen. So stattet er Mann und Frau für das harte Leben außerhalb des Paradieses aus. Gott will, dass sie weiterleben und dass sie dafür ausgerüstet sind. Gott gibt sie nicht auf. Und Gott zieht sich nicht hinter die Tore des Paradieses zurück, wie die weitere Geschichte deutlich macht. Die Menschen sind ihm nicht egal. Wie hieß es in der Schöpfung? Zu seinem Ebenbild hat er uns geschaffen. Die Menschen sind ihm nicht egal, die er liebend geschaffen hat. Deshalb gibt er ihnen Gebote als Lebenshilfe. Und er erwartet ihre Antwort. Und er bietet einem Volk seine besondere Treue und Liebe immer wieder neu an. Trotz aller Schuld gibt er den Menschen immer wieder eine Chance, lässt seinen Willen durch Propheten laut werden. Ja, er ist sogar am Ende bereit, sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus so zu erniedrigen, dass er sein eigenes Paradies verlässt und sich auf die Menschen und durch sie verdorbene und von Schuld übersäte Welt einzulassen. Freilich, liebe Gemeinde, am Zustand der Menschen, wie ihn uns die Geschichte vom Sündenfall erzählt, hat sich, und das wissen wir alle und jeder von sich selbst am besten, an unserem Zustand hat sich seit Karfreitag und Ostern nichts verändert. Auch wir müssen sterben. Aber geändert hat sich die Perspektive, die wir haben dürfen. Von der Erde sind wir genommen und zur Erde kehren wir zurück. Gott, der Herr, aber wird uns auferwecken. Dafür steht Jesus Christus. Das Paradies hat seine Pforten wieder weit geöffnet. Und wir, dürfen wir hinein? Luther beschreibt seine reformatorische Erkenntnis im Blick auf das einst verlorene Paradies mit folgenden Worten: Da fühlte ich mich völlig neu geboren und durch die offenen Türen in das Paradies eintreten. Die Erkenntnis, die für ihn dahinter stand, und das ist das A und O und bleibt es auch für uns, die Erkenntnis ist, wir müssen uns nicht mehr selbst rechtfertigen. Wir müssen keine Schuld mehr auf andere schieben und unsere eigene Schuld verschieben, weil Christus sie für uns getragen hat. Das ewige Spiel, begonnen im Paradies durch den Sündenfall, hat ein Ende. Was nach Gottes Willen am Anfang sehr gut war, darf es am Ende dank Christus auch wieder werden. Möge er uns alle auf diesem Weg bewahren. Amen.